Hallo und herzlich willkommen zum Amerika-Update, dem Podcast von T-Online zur Wahl in den USA. Amerika hat gewählt und das Ergebnis ist explosiv. Der verurteilte Straftäter, Lügner und Hassprediger Donald Trump hat gesiegt und wird ab Januar nächster Präsident. Zum zweiten Mal. Auch den Senat hat die Republikanische Partei gewonnen. Bei den Abstimmungen zum Abgeordnetenhaus liegt sie ebenfalls vorn. Trump kann also möglicherweise durchregieren. Die Demokraten und ihre Kandidatin Kamala Harris haben überraschend deutlich verloren. Die Folgen dieser Wahl können dramatisch sein für die USA, aber auch für Deutschland und den Rest der Welt. Es gibt also viel zu bereden. Schön, dass Sie zuhören. Liebe Hörerinnen und Hörer, am Ende ging es dann schneller als gedacht. Gemeinsam mit meinem Redaktionsteam saß ich in der vergangenen Nacht im Newsroom von T-Online in Berlin und verfolgte gebannt die Meldungen aus den USA. Ein Bundesstaat nach dem anderen holte sich Donald Trump. Die Landkarte der Vereinigten Staaten färbte sich immer stärker rot, der Farbe der Republikanischen Partei. Auch unsere Reporter in Washington und unsere Nachtredaktion in Australien, Los Angeles und Kambodscha schrieb Meldungen im Minutentakt. Und kurz vor 8:30 deutscher Zeit trat dann Donald Trump vor seine Anhänger und pries seinen Sieg. Wobei man eher sagen muss, er stammelte über seinen Sieg. Denn was der 78-Jährige von sich gab, war trotz Teleprompter wieder einmal ein unzusammenhängender Wortbrei. Seine Anhänger halfen ihm dann auf die Sprünge, indem sie kurzerhand America First skandierten, Trumps Schlachtruf. So viel aber konnte man verstehen. Trump hat angekündigt, Amerikas Probleme schnell zu lösen. Er will die Grenze nach Mexiko abriegeln und auch alles andere fixen, wie er sich ausdrückte. Was konkret meint er damit? Was also kommt nun auf Amerika, auf die NATO-Staaten, auf Deutschland, auf die Ukraine zu? Darüber spreche ich gleich mit dem ehemaligen amerikanischen Botschafter in Deutschland, James Bindenagel. Vorher aber schalten wir zu unserem Amerika-Korrespondenten Bastian Brauns, der den Wahlkrimi in Washington verfolgt hat. Mein Name ist Florian Harms, ich leite als Chefredakteur die Redaktion von T-Online und bin nun mit Bastian verbunden. Hallo über den Atlantik.
Hallo, guten Morgen nach Deutschland.
Lieber Bastian, wie hast du den Wahltag erlebt?
Ich habe tatsächlich, um mich auf die Nacht vorzubereiten, mich noch einmal kurz auf die National Mall begeben und habe einmal die Ruhe genossen und bin joggen gegangen tatsächlich. Und dann bin ich aber nach Virginia gefahren, um in einem Trump County, das ist sozusagen das allererste Trump County, das man so im Speckgürtel von blauen, demokratisch geprägten Washington auffinden kann. Da habe ich mich hinbegeben und habe da die ersten Leute interviewt. Und da gab es eindrückliche Gespräche und auch erschreckende Gespräche.
Warum erschreckend?
Ja, ich habe zum Beispiel mit einem jungen schwarzen Vater gesprochen, der da gerade aus dem Wahllokal kam und in seinen Mustang, glaube ich, steigen wollte. Und den habe ich halt gefragt, was er gewählt hat. Und dann meinte er halt Donald Trump. Und er hat wirklich frauenverachtende, homophobe, einfach erschreckende Dinge von sich gegeben und hat gesagt, ja, eine Frau wird unter ihm niemals Präsidentin werden, Frauen können es nicht. Und hat dann christlich argumentiert mit Eva und Adam und der Schlange. Ich dachte echt, ich bin im falschen Film.
Hast du den Eindruck, dass das eine wesentliche Rolle gespielt hat, dafür, dass Kamala Harris verloren hat, dass sie eine Frau ist?
Ich glaube, das kann man schon jetzt zu diesem Zeitpunkt sagen. Natürlich müssen wir die Ergebnisse jetzt noch irgendwie abwarten, ne? Also was wir da an Statistik und so rausbekommen. Aber wir haben das ja schon vorher auch geschrieben. Es werden wahrscheinlich die Männer mit Schuld daran sein, wenn Trump gewinnt. Also zugespitzt habe ich es zum Beispiel formuliert. Und es ist schon so, dass, glaube ich, in weiten Teilen schon der Eindruck herrscht, dass eine Frau es einfach nicht kann. So, das wird nicht die Mehrzahl so denken, aber ich glaube, dass es einen gewichtigen Teil der Wählerschaft von Trump gibt, die so denkt.
Abgesehen davon, also das ist ja de facto Frauenfeindlichkeit, was würdest du noch sagen? Welche Gründe erklären noch diesen ja dann doch überraschend deutlichen Sieg Donald Trumps?
Genau, also ich war noch bei einem Think Tank, der sich ganz besonders für wenig Staat und ganz wenig Steuern einsetzt und da habe ich mich mit Leuten unterhalten und ja, die haben das schon sehr klar nochmal gesagt, dass es um die Wirtschaft ging. Als plakatives Wort jetzt, aber das geht natürlich vor allem um die Inflation, also um die hohen Preise. Es ging um die Grenze und bei beiden Themen, muss man ganz ehrlich sagen, konnte die Biden-Regierung und die Harris-Regierung, zu der sie ja gehört hat, einfach nicht liefern. Das mag unfair wirken, weil man ja auch weiß, dass ein Präsident nicht mal eben die Preise runterdimmen kann. Aber es ist halt am Ende doch so, dass das auch während der Jahre, in denen ich hier war, immer das Hauptthema war, die hohen Preise. Und man muss sich halt auch vergegenwärtigen, dass dieses Land natürlich anders organisiert ist als Deutschland. Also es gibt hier keinen Sozialstaat, der so ausgeprägt ist, sondern das heißt, diese Lebensmittelpreise zum Beispiel oder Hauspreise, Mietpreise, die treffen die Leute hier nochmal ungleich stärker. Ja, das ist dann einfach der Hauptausschlagpunkt. Und da kommen wir bestimmt später noch dazu, aber die Figur Donald Trump, die wird hier einfach anders gesehen als bei uns in Deutschland oder ja auch von dem anderen Teil der Amerikaner. Von vielen Amerikanern ist Donald Trump sozusagen der Erfüllungsgehilfe einer starken Nation, eines auch starken eigenen Lebens, das man dann da rein projiziert. Und niemand sonst konnte eben diesen Wunsch und diesen Traum auch so verkörpern, glaube ich, wie Donald Trump es tatsächlich geschafft hat.
Und welche Wählergruppen haben denn da deiner ersten Analyse nach den Ausschlag gegeben?
Ja, also Männer, ganz klar Männer. Aber es sind auch unter den, und das ist, glaube ich, schon relativ neu, das war beim letzten Mal schon stärker der Fall, es haben ihn auch Minderheiten stärker gewählt als bislang, also schwarze Männer zum Beispiel, aber auch Latino-Männer. Also ich glaube, die Gruppe, die am wenigsten gewählt hat, sind zum Beispiel schwarze Frauen. Aber schwarze Männer haben ihn eben doch relativ häufig gewählt, aber noch viel häufiger eben Latino-Männer und auch Latino-Frauen.
Das ist ja interessant, Bastian, mit den Latinos, ne? Denn man könnte ja denken, dass relativ viele ihn kritisch sehen sollten aufgrund seiner Migrationspolitik. Also Donald Trump hat im Wahlkampf nahezu jeden Tag gegen Migranten gehetzt, auf unflätigste Art und Weise. Gerade jetzt vor ein paar Tagen erst hat er darüber fantasiert, dass man Migranten in Käfigkämpfe stecken müsste mit irgendwelchen Kickboxern. Warum ist es dann so, dass ausgerechnet Latinos offenkundig in starken Zahlen Donald Trump gewählt haben?
Genau, da muss man immer wieder differenzieren, dass es natürlich Latinos gibt, die hier seit Generationen leben. Und die sehen sich, wie das in Deutschland vielleicht auch ist, das ist so die ersten Wellen der Migranten, die dann hier schon assimiliert sind, die hier ihr Leben aufgebaut haben, die sich als Amerikaner, als stolze Amerikaner sehen, die dazugehören wollen und auch dazugehören vielfach. Und die blicken halt auf diese neue Migrationswelle einfach sehr, sehr kritisch. Die wollen einfach auch eine sichere Umgebung haben. Ja, sie sind natürlich auch christlich geprägt vielfach. Das heißt, es gibt viele Leute, die die Abtreibungsgesetzgebung sehr begrüßen, sehr katholisch geprägt. Auch Leute, die aus Kuba kommen, zum Beispiel gekommen sind, die mit dem Sozialismus keine gute Erfahrung gemacht haben. Für die sind solche Triggerworte, wie das sind alles Marxisten und Sozialisten, aus dem Kamala-Harris-Lager sind natürlich, da reagieren die drauf. So erklärt sich das.
Das ist interessant, denn Bastian, es gibt mittlerweile eine vielfältige Forschung zum Phänomen des Populismus. Gar nicht nur in Amerika, sondern auch in Deutschland und in Europa. Und eines ist dabei immer wieder auffällig, dass jene gesellschaftlichen Gruppen besonders anfällig sind für populistische Parolen und Positionen, die nicht mehr ganz unten in der Gesellschaft stehen, also die Ärmsten, sondern die es schon geschafft haben, etwas weiter in die Mitte vorzustoßen. Und die haben dann offenbar häufig diese Angst, naja, wenn dann von unten zu viele nachkommen, dann werde ich selber wieder mit runtergezogen, weil am Ende nicht mehr genug zu verteilen bleibt. Das könnte ein bisschen in eine ähnliche Richtung gehen wie das, was du gerade über die Latinos berichtest.
Genau, und es gibt natürlich auch Migranten, die auf einem jahrelangen Prozess auf legalem Wege zum Beispiel geschafft haben, die dann auch mit Neid und Argwohn auf Leute blicken, die halt hier illegal ins Land kommen. Ja, das wollen die nicht. Ja? Und das führt dann eben zu solchen Verwerfungen. Und man muss auch sagen, im Trump-Team arbeiten halt auch nicht nur weiße alte Männer, sondern das ist durchaus auch ein diverses Team. Da sind indischstämmige Leute drin. Es sind asiatischstämmige Menschen drin und auf jeder Veranstaltung siehst du durchaus auch diverses Publikum. Natürlich ist es sehr weiß geprägt, das gibt die Statistik auch jetzt am heutigen Abend schon her, dass vor allem weiße Männer und weiße Frauen ihn gewählt haben. Aber der Anteil von Minderheiten, die ihn gewählt haben, ist eben auch größer geworden als im Vergleich zu den letzten beiden Wahlen.
Vor allem viele Frauen und junge Menschen haben ja große Hoffnungen in Kamala Harris gesetzt. Und warum konnte sie diese Hoffnung nicht erfüllen? Oder anders gefragt, was haben Harris und die Demokraten falsch gemacht bei ihrer Wahlkampagne?
Ja, also ich habe mich heute Abend vor allem in Washington dann auf den raren Republikaner-Partys rumgetrieben. Deswegen habe ich auch ein paar interessante Antworten eben gerade von diesen Leuten bekommen. Das waren jetzt keine hämischen Antworten, sondern die haben wirklich sehr analytisch versucht, mir auch zu erklären, warum sie glauben, dass Kamala Harris verloren hat. Und es liegt, glaube ich, schon daran, dass sie einfach sehr blass immer wirkte, dass Joe Biden sie hat nicht glänzen lassen, dass sie, auch wenn man noch so oft sagen konnte, sie wäre für die Grenze eigentlich gar nicht wirklich zuständig gewesen, de facto ist das egal in der Außenwahrnehmung. Es wurde dann einfach klar, dass sie da einfach nichts reißen konnte. Und ich habe mich auch mit einem Demokraten unterhalten, der gerade sehr enttäuscht von der Kamala Harris Party gegangen ist. Und der war wirklich wütend auf die eigene Partei und auch auf Joe Biden, weil er meinte, es war einfach keine Zeit, einen richtigen Kandidaten aufzubauen, der in den Vorwahlen auch seinen Marktwert, sage ich mal, testen muss. Und dann war am Ende für die Kampagne einfach auch einfach wahnsinnig wenig Zeit. Und da ist natürlich schon so, dass es quasi ein Momentum gab, aber das Momentum war eben ein Erleichterungsmomentum, dass Biden weg ist. Aber ein echtes Momentum gab es ehrlicherweise nie für sie in der ganzen, in dem ganzen Zeitraum.
Also hätte Biden dann doch zu lange gewartet, bis er den Stab übergeben hat.
Die Diskussion wird bestimmt nochmal kommen jetzt, ja.
Die kann bei den Demokraten nochmal kommen. Jetzt mit Blick auf das Repräsentantenhaus und den Senat, die ja sehr wichtig sind in Amerika. Also der Präsident kann nicht einfach machen, was er will, sondern überall da, wo er Geld ausgibt, da muss er sich dann abstimmen mit dem Kongress. Wie groß wird Donald Trumps Machtfülle sein? Wie schätzt du das ein?
Also, so wie es heute Nacht hier aussieht, wird diese Macht, ich würde mal jetzt fast zugespitzt sagen, grenzenlos sein. Denn der Kongress wird aller Voraussicht nach komplett rot werden. Also beide Kammern, das Repräsentantenhaus und der Senat, das Weiße Haus mit ihm auch. Und dann müssen wir auch noch im Blick behalten, dass der oberste Gerichtshof, der Supreme Court, ja auch mit Richtern besetzt ist, die mehrheitlich konservativ oder erzkonservativ Entscheidungen treffen. Das heißt, es gibt eigentlich, und das haben ja halt auch Leute gesagt, ihrer Ansicht nach sind die Checks and Balances eigentlich komplett kaputt.
Und was heißt das für die innenpolitischen Vorhaben? Was ist da jetzt zu erwarten, sobald Donald Trump im Januar im Weißen Haus sitzt?
Ja, also er ist ja ein Mann der schnellen Entscheidungen, der Bauchentscheidungen. Und ich bin mir sicher, dass er, wenn er seine Versprechen jetzt wirklich mal machen will, er hat ja gesagt, er will den Ukraine-Konflikt innerhalb von 24 Stunden lösen, er will die Mauer schließen, Deregulierungen ohne Ende, auch mit Elon Musk an seiner Seite. Es kann gut sein, dass das Bildungsministerium einfach abgeschafft wird. Es kann gut sein, dass Tausende, Zehntausende von Beamten jetzt gefeuert werden. Es ist wirklich schwer abzusehen, was da alles passieren wird.
Klingt dramatisch und klingt so, als müsse man ganz viel beobachten und berichten. Deshalb vielen Dank für deine Erläuterung, Bastian. Du stürzt dich jetzt wieder ins Getümmel und ich kann allen Hörern nur empfehlen, Bastians Texte und Videos auf dir online zu lesen und anzuschauen. Man erfährt und lernt dabei viel. Alles Gute für deine Arbeit, Bastian. Danke.
Danke.
Damit komme ich zu meinem zweiten Gast. James Bindenagel stammt aus South Dakota und zählt zu den erfahrensten amerikanischen Diplomaten. Er war in den 1990er Jahren Botschafter in Bonn für die Vereinigten Staaten von Amerika. In den vergangenen Jahren hat er an internationalen Instituten geforscht und an Universitäten gelehrt. Professor Bindenagel, herzlich willkommen. Wobei ich muss eigentlich sagen, wir machen das amerikanisch. Wir siezen uns mit dem Vornamen. James, schön, dass Sie da sind.
Florian, vielen Dank.
James, an den Diplomaten die erste Frage. Was bedeutet Donald Trumps Wahlsieg für die internationale Politik? Was erwartet uns nun?
Erst muss man erwarten, dass die amerikanische Umstellung für illiberale Demokratie auch da ist und dass wir dann auch stärken, auch in der Welt, diese Bewegung. Das heißt dann auch in Europa, auch in Deutschland besonders, und von AfD und BSW und dann auch die anderen Länder mit in Orban und Maloney und Wilders und die anderen, wird dann auch gestärkt. Das ist auch der erste Auswirkung. Die werden auch sagen, wenn die Amerikaner das machen, dann können wir auch machen.
Das heißt, wir werden so eine Art Erstarken des Populismus erleben, weltweit, auch in Europa, mit allen möglichen Folgen. Also es ist ja nicht so, dass es jetzt schon zu wenig Populisten gäbe. Wir haben uns ja jetzt schon mit denen relativ viel zu tun. Kommen wir mal ganz konkret auf ein Thema, was sicherlich viele Hörer auch umtreibt. Das hat damit zu tun. Donald Trump, Bastian hat es schon gesagt, hat behauptet, er könne den Krieg in der Ukraine binnen 24 Stunden beenden. Heißt das, dass jetzt zu erwarten ist, dass Donald Trump, sobald er im Weißen Haus sitzt im Januar, die Waffenlieferungen für die Ukraine einstellt?
Das könnte er machen. Das wird er dann auch klar machen, dass er dann auch die NATO auch erholt, auch nicht weggegangen ist, aber dann nicht mehr machen. Und er hat dann auch gesagt, er würde dann auch mit Putin, weil er jetzt ein guter Freund mit Putin ist, und dann auch sagen, er könne dann auch diesen Krieg auch beenden. Das ist nicht wahr, aber das ist dann auch, was er dann auch sagen wird. Dann ist die Frage, was hat dann auch Putin davor? Er hat auch eine Entscheidung. Wenn er dann auch nicht mehr erwarten, dass die Amerikaner und wahrscheinlich auch den Westen nicht mehr mit Zelensky macht. Sollte er dann auch aufgeben oder sollte er mehr machen?
Das ist hochdramatisch. Also wie stellen wir uns das konkret vor? Sollte Donald Trump jetzt wirklich entscheiden, ab dem Frühjahr bekommen die Ukrainer keine Waffen mehr, dann ist ja angesichts der Situation wie in der Ukraine zu sehen, die sind an vielen Stellen an der Front eher auf dem Rückzug, die Russen rücken stark vor. Und von den Europäern gibt es wahrscheinlich gar nicht genug Militärmaterial, um die Ukraine weiter adäquat zu unterstützen. Sehen Sie irgendwo einen Ausweg oder gibt es etwas, was die Europäer tun könnten, um Trump dazu zu bewegen, doch weiter die Ukraine zu unterstützen?
Die Europäer sollten dann auch gemeinsam machen, aber die sind nicht gemeinsam. Du musst dann auch wirklich sagen, dass den Taurus auch plötzlich da auch Möglichkeiten auch für Zelensky und die haben auch schon angefangen zu diskutieren, kann man auch eine sogenannte Kontaktgruppe, eine Gruppe von Europäern, dann auch gemeinsam die Capabilities, also auch die Auswirkungen von militärischen Sachen dann auch unterstützen für Zelensky. Und dann können sie dann auch mit Putin auch handeln und das nicht erlaubt, dann auch Trump alleine das zu machen.
Es gibt ja erste Bestrebungen schon auch bei der NATO in Brüssel, auch bei der EU, dass man versucht, sich jetzt innerhalb der Europäer stärker abzustimmen, weil man merkt, man wird sich wahrscheinlich künftig nicht mehr in derselben Art und Weise auf die Amerikaner verlassen können. Es ist immer wieder gesagt worden, Joe Biden sei eigentlich der letzte transatlantisch denkende Präsident im Weißen Haus gewesen. Und jetzt kommt etwas völlig Neues auf uns zu. Sie haben gerade das Stichwort NATO schon erwähnt. Das treibt natürlich uns alle um hierzulande. Mal Hand aufs Herz, wie schätzen Sie das ein? Ist damit zu rechnen, dass Trump die NATO verlässt, also die Vereinigten Staaten zurückzieht aus der NATO?
Nein, ich glaube, das wird er dann auch nicht zurücknehmen, aber dann er kann auch aushöhlen. Das kann er nicht mehr machen und er wird dann auch die Artikel 5 auch nicht mehr sagen, dass es kommt darauf an, ob dann auch die Länder dann auch ihren 2% tun oder was. Aber das ist nicht das Wichtigste. Ich finde das auch wichtiger, dass man auch den Kontext sehe. Was hat dann auch Putin? Putin hat eine Partnerschaft mit China für immer. Und dann hat man auch mit Iran, mit Drohnen und auch andere Zusammenarbeit und hat dann jetzt plötzlich Soldaten aus Nordkorea. Dann wenn man auch so denken und dann denkt man zurück an den 30er Jahren. Das war Kriege in Japan und Italien, auch in Äthiopien und dann auch den Hitler-Angriff. Wenn man auch so sieht, was wir, das heißt Westen, nicht nur Europa und nicht nur Amerika, aber auch mit Korea und New Zealand und Australien. Was können wir machen, auch eine Erweiterung, so einen Krieg zu verhindern? Das ist die Frage.
Das klingt noch dramatischer, jetzt so wie Sie das schildern, wenn ich mir das vorstelle. Stimmt, Putin hat ja schon daran gearbeitet, sich immer stärker Verbündete unter anderen Autokratien zu suchen. Sie haben China und Iran genannt. Wenn er jetzt auch noch auf der anderen Seite des Atlantiks einen Buddy hat, einen Freund hat, der ihm nicht mehr in die Parade fährt, dann wird ja Russland noch gefährlicher für uns.
Ja, das stimmt. Ja, das ist auch die Gefahr. Da muss man auch darüber nachdenken, was kann man auch für Trump tun, dass er das nicht in diese Richtung geht.
Was wäre denn das? Wäre das einfach, dass die europäischen NATO-Staaten sagen, so, wir geben jetzt viel mehr für unser Militär aus, vielleicht nicht 2, sondern 3% des Bruttoinlandprodukts?
Das kann sein, aber ein Gewinn, das muss man auch, eine Frage von ihm, er wäre transaktional. Er mag dann auch Transaktionen und man sagt, was kann die Europäer und die anderen auch Trump anbieten. Was er dann anbieten kann, der dann hat einen Gewinn und dann ist er dann auch zufrieden, mindestens für eine kurze Zeit.
Das ist ja ein hochinteressanter Gedanke, dieses Transaktionale. So tickt offenbar die Persönlichkeit von Donald Trump. Wenn du mir was gibst, dann gebe ich dir auch was. Und wenn du mir nichts gibst, gebe ich dir auch nichts.
Genau, das ist ja sein Umgang.
Das steht auch in seinem Buch The Art of the Deal, glaube ich, das er mal vor Jahren geschrieben hat. Wenn wir jetzt noch mal ein bisschen weiter auf den Rest der Welt schauen, was würden Sie sagen? Jetzt hat Donald Trump die Wahl gewonnen. Wo in der Welt, in welchen Staaten knallen jetzt die Sektkorken? Welche Länder profitieren von Donald Trumps Wahlsieg?
Ja, die autoritären Länder, das ist auch klar. Er ist dann auch in diese Richtung gegangen und wird dann auch weitermachen. Er wird dann auch mit Xi Jinping versuchen, dann auch ein Transaktion finden zu können. Er hat dann auch schon bedroht, dann auch mit Tarifen, auch mit 60% aus China auch und 20% für die anderen. Das ist auch für innenpolitische Fragen, das ist auch eine Steuererhöhung und mit Inflation. Aber das spielt in seine Rolle nicht. Er hat dann auch aus Punishment, aus für Xi besonders so sagen, und dann kann Xi wird dann auch nicht so viel feiern, aber fragen, was er dann auch mit dem macht, weil er wird dann auch Transaktionen machen können.
Der Hintergrund ist ja, dass Donald Trump während seiner ersten Präsidentschaft schon Zölle erlassen hat, bestimmte Strafzölle gegen China, und das schon den internationalen Handel sehr stark beeinträchtigt hat und verändert hat. Und die Chinesen reagieren dann wiederum ihrerseits. Jetzt hat Trump im Wahlkampf angekündigt, er wolle auf sämtliche Importe nach Amerika Zölle erheben. Das würde der deutschen Wirtschaft massiv schaden, wenn nicht sogar dem Export den Gar ausmachen. Wie schätzen Sie das ein? Macht er das wirklich? Kann der sich das erlauben?
Er kann das erlauben. Hat er dann auch, man muss dann auch von unserer Dichterin, auch Maya Angelou, sie hat dann auch gesagt, wenn man sagt, was er will, dann glauben ihm. Er wird das machen. Er kann auch vielleicht etwas verlängern, aber die Zölle ist in seine Welt eine Steuererleichterung für die Amerikaner. Das stimmt nicht, aber die Ökonomen sagen das auch klar nicht. Aber das hat er dann auch so in Richtung gesagt, er würde dann auch mehr von Inflation da machen und dann auch, wie Sie sagen, auch mit den internationalen Beziehungen auch und besonders Handelsfragen auch wirklich stören.
Das finde ich wieder einen interessanten Gedanken, dass man das, was Donald Trump so sagt, so absurd das auch klingt, eben wirklich ernst nehmen muss. Man darf das nicht einfach für Kokolores abtun, sondern man muss ihn ernst nehmen. Vielleicht haben wir das hierzulande in Europa auch lange genug falsch gemacht, dass wir ihm einfach nicht geglaubt haben, was er da Absurdes und auch Wildes von sich gegeben hat. Jetzt spätestens sollten wir ihn ernst nehmen. Das führt mich zu der deutschen Bundesregierung. Die Ampelkoalition ist ja tief zerstritten. Heute Abend treffen sich Herr Scholz, Herr Lindner und Herr Habeck zum Koalitionsausschuss. Es ist nicht klar, ob es anschließend die Ampelregierung noch geben wird, weil es kursieren schon Spekulationen in Berlin, dass die Koalition zerbrechen könnte. Wie schauen Sie da drauf angesichts dieser schwierigen Lage in Deutschland? Ist das jetzt eine noch größere Gefahr für uns, dieser Donald Trump-Wahlsieg? Oder besteht darin sogar eine Chance, weil man sich hierzulande in Deutschland jetzt endlich zusammenrauft und sagt, wir können uns diesen Streit nicht mehr leisten, sondern wir müssen jetzt einstehen, um eben auch auf diese Herausforderung aus Amerika zu reagieren?
Ja, diese dreifache Auseinandersetzung in der Koalition ist auch klar, dass man auch schon von 9. März aus Wahltag auch zu sprechen, muss man das überlegen jetzt. Ist es auch wert, dass jetzt so ein Wahlkampf für März auch machen, mit einem Mann in Washington, der hat eine ganz andere Agenda? Oder ist es viel besser, dass man sagt, ja, legen wir dann auch unseren Streit vorbei und dann gehen wir auf 28. September, werden wir dann auch sehen, was in den 9, 10 Monaten passiert in Amerika, können wir dann auch eine Strategie machen, aber dafür braucht man auch eine strategische Vorausschau. Wenn in Deutschland strategisch zu denken, ist das nicht eine Stärke.
Das stimmt, das kann ich nur bestätigen. Wir tendieren nicht zum strategischen Denken, eher zum taktischen, zum kurzfristigen. Man denkt immer so für ein paar Jahre, 4 Jahre maximal, so lange hält halt eine Koalition. Das ist ein Problem und natürlich auch ein Problem im Hinblick auf die Sicherheit in Deutschland. Also wenn man sich nochmal die Bundeswehr anschaut, dann ist die gegenwärtig de facto nicht in der Lage, Deutschland zu verteidigen gegen einen Angriff, wenn er zum Beispiel von diesem aggressiven Russland käme. Nochmal gefragt, sehen Sie in dem Trump-Wahlsieg eine Chance, dass wir hierzulande das jetzt endlich ernst meinen mit der sogenannten Zeitenwende und mehr investieren in unsere Verteidigung?
Ohne Frage. Das ist auch nicht die erste Zeitenwende in der modernen Deutschland. Das war der dritte. Die erste Zeitenwende kam 1949 mit dem Grundgesetz, 100 Jahre nach der Frankfurt-Verfassung. Und dann Westbindung und dann hatte man auch von Barnt und Schmidt. Und dann kam dann auch die zweite Zeitenwende. Ich war gesandt in der DDR, als dann auch diese friedliche Revolution gab. Für Deutschland ganzes.
1989,
dann auch 90, die Demokratie für ganz Deutschland. Und jetzt haben wir dann eine Frage, einen dritten Zeitenwende. Das ist weniger von Trump, mehr von Putin gemacht. Und das ist eine Frage, ob die Demokratie auch in Deutschland auch bleibt.
Und dann müsste man das ja aber auch ernst meinen mit der Zeitenwende. Nein. Es gibt gerade ein neues Buch von einem Kollegen, Christian Schweppe, der hat sich diese sogenannte Zeitenwende militärisch angesehen und hat mal nachgezeichnet, was jetzt wirklich passiert in der Bundeswehr. Und er kommt ehrlich gesagt zu einem bestürzenden Ergebnis, ähnlich wie auch das Weltwirtschaftsarchiv in Kiel. die nämlich kurz gesagt zu dem Ergebnis kommen, dass es zwar viele Versprechungen gibt, dass aber viele dieser Versprechungen, also die militärische Stärkung der Bundeswehr, gar nicht umgesetzt werden oder dann sich irgendwo verlaufen im bürokratischen Dickicht in Deutschland. Und das ist natürlich echt schwierig.
Das ist eine Frage von Frieden. Wenn man auch von Frieden sagt, ich bin auch so lange hier in Deutschland gewesen, dass ich immer noch von nicht so alt als alter Fritz, aber dann alter Fritz hat dann auch richtig gesagt, die Diplomatie ohne Waffen ist wie ein Orchester ohne Instrumenten. Wenn Deutschland keine Instrumenten hat, kann man auch keine Politik machen. Das ist auch wirklich eine ganz einfache Lehre, das auch über 2000 Jahren auch in der Geschichte ist. Nicht nur von den Realpolitiker, sonst lange. Deutschland muss dann irgendwann sagen, wir machen dann auch für Frieden, brauchen wir dann auch, was Cicero sagte, wenn man auch Frieden will, dann muss man auch auf den Krieg vorbereiten.
Man muss ja die Waffen vielleicht nicht unbedingt einsetzen, aber man braucht sie, um abzuschrecken. Das ist ja dasselbe Argument, das damals der Kanzler Schmidt verwendete für den NATO-Doppelbeschluss, wo er so umstritten war. Und auch jetzt sagen viele Analysten, dass Putin nimmt uns eigentlich nicht ernst, weil er weiß, wir können uns gar nicht verteidigen.
Ja, das ist erst richtig. Und dann hat er dann auch von Trump auch gesehen, dass er dann auch ganz einfach zu manipulieren. Da hat man auch gesehen in der Debatte, als Harris dann auch ihm auch provoziert, wenn er dann mal denkt, auch in Außenpolitik das zu machen, er wird dann auch von Putin und Xi und die anderen sagen, das können wir was von ihm bekommen.
Mhm. Klingt nicht so gut. Jetzt schauen wir nochmal auf Amerika. Glauben Sie denn, dass Amerika eine zweite Trump-Präsidentschaft überlebt? Also die Demokratie in Amerika diese Präsidentschaft überlebt? Oder besteht die Gefahr, dass Donald Trump Amerika in eine Autokratie verwandelt?
Die Gefahr ist in eine Autokratie auch verwandelt. Aber das Land ist sehr groß, ist ein Kontinent. Da haben wir dann auch 50 Länder, Bundesstaaten. Die haben auch Gouverneuren, wir haben auch Beziehungen auch von vielen Ebenen und auch viele neue Generationen schon da. Wir werden auch das für unsere Demokratie auch sehr hart kämpfen. Das ist auch für uns eine Zeitenwende. Und ich bin auch der Meinung, dass die Resilienz in Amerika ist auch sehr stark.
Die Widerstandsfähigkeit.
Widerstandsfähigkeit ist da, aber das wird dann auch mindestens so 4 Jahre dauern, bis wir dann auch sehen, was wir dann auch umdrehen. Diese nächsten 4 Jahre wird es schwierig.
Die werden wahrscheinlich ziemlich wild, die nächsten 4 Jahre. Meine letzte Frage, sehen Sie bei den Demokraten irgendjemanden, der ein künftiger Hoffnungsträger werden könnte? Ist da irgendjemand?
Ja, es gibt viele Gouverneuren, es gibt dann auch viele andere Leute. Und da hat man auch gesehen in dem Wahlkampf, es war zu kurz, und dann daher ist dann noch keine Zeit, ihr zu präsentieren. Und sie hat dann auch weniger von Biden, was er dann auch wirklich getan hat. Er hat eine Inflation auf 2,8% von 6,9% von Trump, von seiner...
Biden hat sie verringert, die Inflation. Verringert.
Ja. Hat dann auch... Denn 15 Millionen neue Stelle, das sind Leute, die sind immer noch da und die haben auch die Inflation Reduction Act, Infrastruktur Act, haben Chips Act. Das sind Leute, die sind Dinge, die dann auch für den Demokraten gemacht wurde. Und das wird dann auch eine Politik in den nächsten 4 Jahren auch erst zu retten und dann aufzubauen.
Mhm. Fällt Ihnen ein konkreter Name ein? Ist das Gavin Newsom aus Kalifornien oder ist das jemand anderes?
Es gibt viele, ja.
Es gibt viele. Sie bleiben Diplomat. Okay. Wollen wir auch akzeptieren. James, ganz herzlichen Dank für Ihre Einschätzung.
Florian, vielen Dank. Gibt's von meiner Seite.
Damit sind wir am Ende dieses Amerika-Updates angekommen. Ich bedanke mich bei meinen beiden Gästen, Bastian Brauns und James Bindenagel und bei Lisa Raphael für die Produktion. Wenn Ihnen unser Gespräch gefallen hat oder wenn Sie Fragen haben, dann schreiben Sie uns gern eine E-Mail an podcasts@t-online.de. Und zum Schluss bleibt mir noch zu sagen, der America-Podcast von T-Online, das America-Update, ist jetzt mitnichten zu Ende. Denn wir haben es ja gerade gehört, es ist so wild, was in den Vereinigten Staaten vor sich geht. Wir werden also weiter senden und wir werden uns weiter mit Experten und mit dir, Bastian, austauschen über die weiteren Entwicklungen in den Vereinigten Staaten. Ihnen allen an den zugeschalteten Geräten sage ich herzlichen Dank fürs Zuhören. Tschüss und bleiben Sie uns gewogen.